Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Zum dritten und letzten Mal steht das 15. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief im Mittelpunkt. Los geht's ab Vers 29. Thematisch dreht sich auch diesmal alles um die Auferstehung. Einerseits um die Auferstehung Jesu Christi und andererseits um die künftige Auferstehung der Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Immer noch befinden wir uns mitten in dem großen Auferstehungskapitel des 1. Korintherbriefes. Darin erläutert der Apostel Paulus, warum die Lehre von der leiblichen Auferstehung Jesu Christi zu den Grundpfeilern des christlichen Glaubens dazugehört. Die Botschaft vom Kreuz allein, nämlich dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, reicht nicht aus. In der letzten Sendung habe ich es so ausgedrückt: Was würde es mir nützen, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat, wenn ich irgendwann genauso wie Jesus nur tot in meinem Grab liegen würde? Genauso wichtig ist, dass er auferstanden ist und dass er auch mich eines Tages auferstehen lässt und dass er vor Gott für mich eintritt. Im 4. Kapitel des Römerbriefes hört sich dieser Sachverhalt so an: Wir glauben an Jesus Christus, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Den Worten des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief merkt man zum Teil sehr deutlich an, dass er Stellung bezieht gegen irgendwelche Irrlehren, die offenbar unter den Christen in Korinth kursieren. Einige von ihnen lassen sich wahrscheinlich von verschiedenen philosophischen Lehren beeinflussen, die auf den ersten Blick dem christlichen Glauben nicht zu widersprechen scheinen. Aber eben nur auf den ersten Blick. Mit aller Schärfe warnt Paulus davor, sich beispielsweise einreden zu lassen, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Denn, so Paulus, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir erreichen nun innerhalb von Kapitel 15 einen Abschnitt, in dem Paulus nicht länger Position gegen falsche Lehren bezieht, sondern ab Vers 29 geht es darum, welche Auswirkungen die Auferstehung Jesu auf das Leben der Christen hat. Und zwar auf ihr Leben im Hier und Jetzt. Paulus schreibt: Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was lassen sie sich dann für sie taufen? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? Mit Absicht habe ich diese beiden Verse auf einmal in einem Stück vorgelesen, weil die beiden Argumente, die Paulus hier anführt, ganz offensichtlich etwas Ähnliches aussagen. Das wiederum kann uns dabei helfen, den inhaltlich sehr schwierigen Vers 29 richtig zu verstehen. Beide Verse, beide Argumente gehen darauf ein, dass Christen allein aufgrund ihrer Auferstehungshoffnung bereit sind, einige Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Wenn sie jedoch bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, dann könnten sie sich solche Unannehmlichkeiten getrost sparen. Was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr, fragt Paulus. Wenn er nicht an die Auferstehung glauben würde, dann könnte er lieber zu Hause bleiben und die Beine hochlegen, statt sich auf seinen Missionsreisen allen möglichen Gefahren auszusetzen. Und jetzt zu Vers 29. Was könnte mit dem Satz gemeint sein, was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Ich vermute, dass damit gemeint ist, was bringt es, dass einige bereit sind, als Märtyrer zu sterben, wenn sie doch nicht an die Auferstehung glauben? Sich taufen lassen. Dieser Ausdruck irritiert uns immer wieder, weil wir fast automatisch an die Taufe mit Wasser denken. Aber am Anfang von Kapitel 10 hatte Paulus an die Flucht des Volkes Israel aus Ägypten erinnert und an den Durchzug durchs Schilfmeer. In diesem Zusammenhang hatte er davon gesprochen, dass die Israeliten auf Mose getauft worden seien, durch die Wolke, die sie begleitete, und durch das Meer. Getauft sein hat demnach die Grundbedeutung, sich mit jemandem identifizieren. Wenn es nun in unserem Bibeltext in Vers 29 heißt, dass sich einige Christen für die Toten taufen lassen, könnte das bedeuten, dass sie sich sozusagen mit den Toten identifizieren, eben indem sie selbst zu Märtyrern werden. In diesem Sinne könnte man die Verse 29 und 30 also auch folgendermaßen übersetzen. Was bringt es schon, als Märtyrer zu sterben, wenn es angeblich doch keine Auferstehung gibt? Und warum sind wir dann als Verkündiger des Evangeliums bereit, alle möglichen Gefahren auf uns zu nehmen? Nun gibt es allerdings Bibelausleger, die Vers 29 so verstehen, als ob sich einige Christen in Korinth stellvertretend für verstorbene Mitmenschen haben taufen lassen, damit eben auch sie in den Genuss der Auferstehung kommen. Dass diese Auslegung richtig ist, kann ich mir jedoch kaum vorstellen, denn mit Sicherheit hätte der Apostel Paulus ein solches abergläubisches Verhalten aufs Schärfste kritisiert. Weiter ab Vers 31. Paulus schreibt an die Korinther: So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Täglich sterben und in Ephesus mit wilden Tieren kämpfen, wahrscheinlich ist dies bildlich gemeint, denn weder die Apostelgeschichte noch Paulus selbst berichtet an irgendeiner anderen Stelle von einem wirklichen Kampf in einer Arena. Am Anfang des zweiten Korintherbriefes ist aber schon von einer schweren Bedrängnis die Rede, die Paulus und seine Gefährten am Leben verzagen ließ, und sie dachten, sie müssten sterben. Wie es auch sei, solche Schwierigkeiten des christlichen Glaubens wegen auf sich zu nehmen, das wäre blanker Unsinn, wenn es nicht die Auferstehungshoffnung gäbe. Wer dagegen meint, dass es keine Auferstehung gibt, der geht davon aus, dass mit dem Tod alles zu Ende geht. Ein solcher Mensch braucht keine Entbehrungen auf sich zu nehmen, sondern er wird das bisschen Leben hier auf Erden möglichst in vollen Zügen genießen. Weiter geht's mit den Versen 33 und 34. Paulus fordert die Christen in Korinth nun direkt dazu auf, alle fragwürdigen Denkansätze und Verhaltensweisen abzulegen. Er schreibt: Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich zu eurer Schande. Einige wissen nichts von Gott, obwohl sie es meinen. Doch mit ihren falschen Vorstellungen über die Auferstehung sind sie Verführte und Verführer zugleich. In den nun folgenden Versen beschäftigt sich Paulus mit der Frage, was denn ganz konkret bei der Auferstehung der Toten passieren wird. Vers 35. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Mit solchen Fragen haben sich in früherer Zeit nicht nur die Christen beschäftigt. Der griechische Philosoph Platon und der römische Politiker und Philosoph Cicero waren zum Beispiel überzeugt von der Unsterblichkeit der Seele. Paulus wiederum spricht von einer Auferstehung des Leibes. Die Sadduzäer dagegen waren der Meinung, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Und was hat Jesus Christus zu diesem Thema gesagt? Im Matthäusevangelium Kapitel 22 wird er mit den Worten zitiert: Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Doch zurück zu der Frage, die Paulus nun beantworten will: Mit was für einem Leib werden die Toten auferstehen? Paulus versucht darauf zu antworten, indem er auf die Natur verweist. Wenn ein Weizenkorn zu keimen anfängt und zu einem Getreidehalm auswächst, macht es zwar einen Verwandlungsprozess durch, aber letztlich handelt es sich immer noch um denselben pflanzlichen Organismus. Paulus schreibt ab Vers 36, »Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es vom Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib.« Ein Korn, das zum Keimen in den Boden gelegt wird, scheint für den Menschen zunächst verloren, denn man kann ja kein Mehl daraus herstellen. Dieses Korn liegt im Boden und stirbt sozusagen. Aber es entwickelt sich eine neue Weizenpflanze daraus. Und nebenbei können wir uns auch darauf verlassen, dass es immer nur eine Weizenpflanze sein wird, keine Gerste und kein Apfelbaum. Selbstverständlich ist das so. Und genauso selbstverständlich wird es sein, dass ein Mensch, der gestorben ist, bei der Auferstehung einen veränderten, einen neuen Leib erhalten wird. Trotzdem handelt es sich um dasselbe Individuum. Die Seele des Menschen, seine Persönlichkeit, wurden durch den Tod nicht zerstört. Paulus schreibt weiter ab Vers 39, »Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Soweit die Verse 39 bis 44. Man merkt Paulus hier an, dass er fast händeringend nach Vergleichsmöglichkeiten sucht, die veranschaulichen sollen, was bei der Auferstehung vor sich geht. Der zuletzt vorgelesene Satz wird übrigens manchmal als Beweis dafür angesehen, dass die Auferstehung doch nur ein geistlicher Vorgang sei, der lediglich in den Köpfen der Gläubigen stattfindet. Schließlich heißt es ja, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Aber bitte beachten Sie, beide Male ist von einem Leib die Rede. Der natürliche Leib, das ist, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue. Einen geistlichen Leib werde ich bekommen, wenn Jesus mich irgendwann nach meinem Tod auferwecken wird. Weiter ab Vers 44, zweite Hälfte. Paulus schreibt, »Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen, und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Soweit die Verse 44 bis 49. Ein weiteres Mal wird uns Adam in diesem Kapitel sozusagen als ein Prototyp des Menschen vorgestellt. Ein Mensch, der laut Schöpfungsbericht aus Erde vom Acker erschaffen wurde, der gegen Gott gesündigt hat und der deshalb von Gott gesagt bekommen hat, Du bist Erde und sollst zu Erde werden. So die Umschreibung für den Tod des natürlichen Menschen. Sein Körper wird verwesen. Doch abgesehen von diesem ersten Adam, diesem Prototypen des sündigen und vergänglichen Menschen, gibt es auch noch einen letzten Adam, wie Paulus es ausdrückt. Das hebräische Wort Adam bedeutet eigentlich nur Mensch. Und mit dem zweiten, dem letzten Adam, meint Paulus Jesus Christus. Jesus Christus wiederum steht gerade nicht für den sündigen und vergänglichen Menschen. Der zweite Mensch ist vom Himmel, sagt Paulus in Vers 47. Und dieser zweite Mensch, der selbst von den Toten auferstanden ist, wird auch dafür sorgen, dass diejenigen, die ihm nachgefolgt sind, eines Tages auferstehen werden. Wir erreichen Vers 50. Dort schreibt Paulus, Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Damit ist gemeint, dass wir einerseits Menschen sind, die wie Adam sündigen. Unser Fleisch und Blut, also unser Körper, ist dem natürlichen Alterungsprozess unterworfen. Viele von uns werden im Laufe ihres Lebens krank. Letztendlich ist der alte Adam dem Tod geweiht. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Im Galaterbrief Kapitel 2 schreibt Paulus: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser Christus in mir schenkt mir die Hoffnung, dass nach dem Tod nicht alles aus ist, sondern Christus wird mich auferwecken und mir einen neuen Leib schenken. Auf diese Hoffnung verzichten all diejenigen, die die leibliche Auferstehung Jesu in Frage stellen. Deshalb versucht Paulus, die Christen in Korinth davon abzubringen, den falschen Lehren über die Auferstehung Glauben zu schenken. Weiter ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Der Begriff Geheimnis hört sich an dieser Stelle geheimnisvoller an, als er eigentlich sein sollte. Denn es geht meines Erachtens nur darum, dass Paulus hier über Dinge spricht, die zu seiner Zeit in der Heiligen Schrift, sprich im Alten Testament, noch nicht zu finden waren. Um was geht es? Offenbar um die sogenannte Entrückung. Diejenigen Christen, die noch zu ihren Lebzeiten die Wiederkunft Jesu erleben, die werden entrückt. Das heißt, sie werden von dieser Erde zu Jesus in den Himmel hinweggenommen werden. Auf diese Weise werden sie dem leiblichen Tod entgehen, oder wie Paulus es ausdrückt, wir werden nicht alle entschlafen. Viel wichtiger aber ist, so Paulus, dass alle verwandelt werden, sowohl die noch Lebenden wie auch die Toten, die von Jesus auferweckt werden. Alle werden einen neuen Leib bekommen. Ich lese weiter ab Vers 52, zweite Hälfte. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wann wird das alles passieren? Vers 52, zur Zeit der letzten Posaune. Und zwar plötzlich, in einem Augenblick. Ein Augenblick, das ist die kurze Zeit zwischen zwei Wimpernschlägen, oder sogar nur ein Bruchteil davon, die Zeit, die man braucht, um beispielsweise eine Person zu erkennen. Und die letzte Posaune, was ist damit gemeint? Im Buch der Offenbarung finden wir dazu einen Hinweis. Johannes berichtet dort: Es war der Tag des Herrn, und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Und als Johannes sich dann umdrehte, um nachzusehen, wem die Stimme gehörte, entdeckte er Jesus Christus. Wenn von der letzten Posaune die Rede ist, dann ist damit sozusagen der letzte Ruf Jesu an die Menschen gemeint. Mit diesem Ruf wird er eines Tages die Toten ins Leben zurückrufen. Ähnlich wie er dem verstorbenen Lazarus einst mit lauter Stimme zugerufen hat: Lazarus, komm heraus. Interessant finde ich, wie sehr Paulus in unserem Bibeltext betont, dass das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen muss. Mit unserem alten Körper, mit dem wir hier auf der Erde zurechtkommen müssen, wäre im Himmel wahrscheinlich kein Staat zu machen. Von all dem, was dort passiert, würden wir kaum etwas mitbekommen, einfach weil unser irdischer Körper nicht dafür gebaut ist. Ja, wir brauchen einen geistlichen Leib, wie bereits in Vers 44 zu lesen war. Nun weiter ab Vers 54. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod wird in diesem Abschnitt nicht klein geredet. Im Gegenteil, der Stachel des Todes ist eine furchtbare Realität. Wenn jemand stirbt, dann platzen nicht nur die Lebensträume des Betreffenden, sondern Kinder, Ehepartner, Eltern und Freunde verlieren einen geliebten Menschen. Ja, der Tod ist wie ein furchtbares Monster, vor dem wir uns eigentlich nur fürchten können. Aber der Tod ist eben auch der Sünde Sold, wie es im Römerbrief heißt, also der gerechte Lohn für unsere Sünde. Und das Gesetz, zum Beispiel die 10 Gebote, halten uns einen Spiegel vor, so dass wir die Sünde auch als Sünde erkennen. Das ist gemeint, wenn Paulus in unserem Bibeltext sagt, Vers 56, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Aber, Vers 57, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das 15. Kapitel beschließt Paulus mit den Worten, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das letzte Kapitel des 1. Korintherbriefes liegt noch vor uns. Darin erläutert Paulus seine Reisepläne und er bittet die Christen in Korinth, ihre Geldbeutel zu zücken, um eine großzügige Spende zu tätigen. Für wen oder was die Spende bestimmt ist, dazu mehr in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.